Guten Morgen. Ich spreche ja oft am Anfang von Predigten über meine Schwächen und deswegen habe ich überlegt, ich spreche heute mal über eine meiner Stärken. Wobei ich dazu sagen muss, die Ironielampe ist jetzt an. Und ich sage das, weil nicht jeder, der südlich der Elbe aufgewachsen ist, Ironie sofort versteht. Und ich sage euch auch, wann die Ironielampe wieder ausgeht. Es gibt eine Sache an mir, auf die bin ich richtig stolz. Manche wissen das vielleicht auch schon, ich weiß alles besser. Das haben auch schon meine Klassenkameraden gemerkt. Ich habe euch ein kleines Zitat aus meiner Abi-Zeitung mitgebracht. Meine beiden Freunde, die über mich in der Abi-Zeitung geschrieben haben, haben Folgendes geschrieben. Ein weiteres Beispiel für Tills Engagement und seine Organisationsfähigkeit sind die Referate, die wir zusammen vorbereitet und gehalten haben. Obwohl der Termin Wochen vorher bekannt ist, sitzen wir meist am Abend vorher am PC und versuchen uns einigermaßen angemessen auf das Thema vorzubereiten. Spätestens, wenn es auf Mitternacht oder 1 Uhr zugeht oder wenn er etwas gereizt ist, bekommt man manchmal zu hören, weg da jetzt, ich tippe den Kram jetzt schnell zu Ende. Und ich muss ehrlich sagen, das ist heute immer noch so. Ich glaube immer noch, wenn es hart auf hart kommt, dass ich es besser weiß als du. Auch wenn du mir eine Idee präsentierst, und selbst wenn ich dann zustimmend und lächelnd nicke, denke ich so, ich lasse dir den Spaß mal. Ich weiß schon, wie es besser geht, aber ich kann auch nicht alles alleine machen. Das erstreckt sich sogar auf Bereiche, von denen ich eigentlich gar keine Ahnung habe. Ja? Also ich war letzte Woche, Matthias, vergib mir bitte, ich war letzte Woche mit einem Masterstudenten in der TU und da waren wir unten im Keller in seinem Labor. Das sah aus wie bei The Big Bang Theory. Ja, und da hat er mir seine Apparaturen gezeigt, wie er mit dem Laser, so wie er den mehrfach umgelenkt hat und den auf so eine Flüssigkeit geschossen hat, wo so fluoreszierende Farbstoffe drin waren und die dann mit so einer Kamera gemessen wurde, wie heiß das ist und so. Und ich habe schon gemerkt, ich habe davon keine Ahnung eigentlich. Aber ich habe so gedacht, der hat ja auch 6 Jahre Vorsprung im Studium. Ne? Wenn ich mich da mal ein paar Stunden einlesen würde, würde ich schon merken, wie man das besser machen kann. Ja? So, Ironie aus, ja? Mir geht das leider nicht nur mit Menschen so, dass ich eigentlich denke, ich weiß, wie es besser zu laufen hat. Mir geht das manchmal auch so mit Gott. Ich habe bestimmte Vorstellungen davon, wie mein Leben zu laufen hat. Ich habe bestimmte Vorstellungen davon, wie viel Geld ich mal besitzen sollte, wie viel Freizeit mir eigentlich zusteht oder wie ich meinen Urlaub gestalte. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber diese Aussage, die Katrin gerade so von Jesus vorgelesen hat, auch wenn sie nicht so leicht zu verstehen ist, sie macht mich manchmal ein bisschen unruhig. Vielleicht geht es euch auch so. Vielleicht kennt ihr das aber auch, dass ihr so ganz bestimmte Vorstellungen vom Leben habt. Und ich glaube, dass die meisten von uns, und ich zähle mich auf jeden Fall dazu, wir sind so Lebensbewahrer. Wir wollen, dass unser Leben gut läuft. Ist doch erstmal nichts Schlechtes dran. Und wir wollen auch selber bestimmen, was in unserem Rettungsboot so drin bleibt. Und ich meine mit Lebensbewahrer nicht, dass wir wollen, dass unser Atem funktioniert und dass unser Herz schlägt und dass unser Blutkreislauf noch unterwegs ist. Ich meine, dass wir eine ganz eigene Vorstellung davon haben, was gutes Leben ist und wie das zu funktionieren hat. Und dass wir eigentlich auch selber darüber bestimmen möchten, was dazugehört und was nicht. Und dann kann es sein, dass wir einen Plan haben, wie viel Geld wir mal besitzen werden. Und es kann sein, dass Gottes Plan ein ganz anderer ist. Vielleicht hat Gott einen Plan, dass wir viel mehr besitzen werden oder viel weniger. Vielleicht haben wir auch einen ganz bestimmten Plan, welchen Partner wir mal heiraten wollen. Aber Gottes Plan ist ein ganz anderer. Vielleicht bist du auch neu hier und hast mit dem Glauben an Jesus noch gar nicht so viel zu tun. Aber du fragst dich ab und an, vor allen Dingen, wenn du solche Verse wie die mal hörst und solche Gedanken von Jesus, ob du vielleicht jetzt alle deine Wünsche, alle deine Träume aufgeben musst, ob du deinen Wunsch nach Karriere eintauschen musst und du dafür ständig in die Kirche gehen musst, dich an die 10 Gebote halten musst und jetzt so eine ganz neue, fromme Identität annehmen musst, um irgendwie religiös und christlich zu sein. Und in all diese Überlegungen kommt Jesus rein und sagt dann Folgendes, und wir gucken die Verse 34 bis 37 an, dann rief Jesus die Volksmenge, und das finde ich total spannend, er sagt es nicht nur seinen Jüngern, sondern er sagt es der ganzen Volksmenge, samt seinen Jüngern zu sich und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? muss ehrlich sagen, dass ich diese Bibelstelle früher nie so ganz richtig verstanden habe. Aber es gab mal jemanden in der Gemeinde, der sie mir im Hauskreis sehr eindrücklich erklärt hat. Vielen Dank, Martin Lask. Und das möchte ich euch heute gerne ein bisschen weitergeben. Martin hat mal, ich habe das ein bisschen weiterentwickelt, aber das meiste habe ich so gelassen, wie er es gesagt hat. Ja? Es ist ein bisschen so, als wärst du mit deinem Rucksack, der so dein Leben ausmacht, unterwegs. Und du würdest dich Jesus gegenüber an den Tisch setzen und würdest sagen, Jesus, hier ist mein Leben. Hier ist das Geld, was ich habe. Hier sind all die Pläne, die ich noch mit meinem Geld habe in den nächsten Jahrzehnten. Hier ist mein Terminkalender. Meine Gesundheit. Mein Auto und mein Hausschlüssel. Und meine Beziehung. Ich lege dir das alles hin. Und dann sitzt du da und guckst mal, was du vielleicht wiederbekommst, hat Martin gesagt. Und dann sagt Jesus vielleicht, ja, also die nimmst du mal wieder mit. Das vorerst auch. Und das auch. Aber das Wichtigste, was du mitnehmen musst, das bin ich und das ist meine Liebe zu dir. Denn das sagt Jesus hier. Wer sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen, also um Liebe, ja, um das, was an diesem Kreuz passiert ist, verliert. Wer das zur Basis seiner Identität macht, der wird wahrhaft Leben gewinnen. Das nimmst du mal schön mit. Und die anderen Sachen, so Terminkalender. Und bei dir, Till, ist es auch wichtig. Manchen gebe ich das zurück, aber bei dir, Till, das lässt du mal auch lieber bei mir. Und dann machst du dich auf die Socken mit den Sachen und gehst hinter Jesus her. Aber du hast was ganz Wichtiges Neues dabei. Du hast Jesus dabei. Und du hast Jesus zur Basis deines Lebens gemacht. Und seine Liebe zu dir. Und wir wollen mal zwei Dinge ein bisschen genauer anschauen heute. Was ist eigentlich in diesem Rucksack drin? Was ist das, was wir oft Leben nennen? Was ist das, was wir oft unsere Identität nennen? Was ist das, was wir so unbedingt bewahren wollen? Und dann so die Frage, und die ist noch viel, viel wichtiger. Was ist das eigentlich für ein König, der auf diesem Stuhl uns gegenüber an diesem Tisch sitzt? Was ist das für ein König, dem wir das anvertrauen? Der erste Gedanke, wenn wir Jesus nachfolgen, haben wir eine neue Identität. Jesus sagt nochmal im Endeffekt am Anfang, wenn jemand mein Jünger sein will, und das sind Leute, die sich Christen nennen, die sich mit Jesus assoziieren, und von denen stellte sich das Leben folgendermaßen vor. Da sagt Jesus, die müssen sich selbst verleugnen, die müssen ihr Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und das bedeutet im Endeffekt, ich komme zu Gott nicht als Verhandlungspartner. Ich sage nicht, Jesus, ich gebe dir das, aber nur, wenn ich das und das von dir dafür bekomme. Sondern das sind Leute, die sagen, Jesus, ich weiß, dass du ein König bist und ich lege dir mein Leben auf den Tisch. Vielleicht hörst du das auch alles zum ersten Mal und denkst du, wow, ich kann damit noch gar nichts anfangen. Ich finde das echt krass und ich würde das auf keinen Fall im Moment machen. Und lass mich dir sagen, auch wir, die das schon oft gehört haben und oft darüber nachdenken, für uns ist das auch ein herausfordernder Gedanke. Und das ist so ein Gedanke, bei dem ich eigentlich, wenn ich dabei gewesen wäre, glaube ich, zu Jesus gesagt hätte, Jesus, kannst du das vielleicht nur im kleinen Kreis erzählen? Also du sagst es jetzt hier allen, ja? Aber dann gehen die ja vielleicht alle, weil das ist ja schon echt herausfordernd. Kannst du das nicht vielleicht nur so im kleinen Kreis erzählen? Wir machen erstmal hier nur so ein bisschen Brotvermehrung und so. Das kommt gut an, Winterspielplatz oder sowas, ja? Aber so das ganz Harte, das machen wir erst, wenn die Leute wirklich dabei sind, ja? Aber Jesus macht das nicht so. Jesus verkauft nicht die Katze im Sack. Er ist total offen. Er sagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Was nützt es denn einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Denn was könnte ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Und das Wort, das Markus hier für Leben benutzt, ist das Wort Psyche. Ja, wir haben unser Wort Psychologie oder auch Psyche daher. Und die Psyche, dieses griechische Wort, bedeutet im Endeffekt Identität. Es ist mein Ich. Es ist das, was mich ausmacht, meine Persönlichkeit, mein Leben. Und Jesus sagt nicht, wie in irgendeiner fernöstlichen Philosophie, ich will, dass ihr euer Ich-Sein verliert. Aber er sagt, bau deine Identität, bau dein Leben nicht auf Dingen auf, die du in dieser Welt selbst erwirbst. Und wisst ihr was, jede Kultur hat so Dinge, von denen wir sagen, wenn du das hast, dann hast du Leben. Wenn du das gewinnst, dann hast du einen Wert in dieser Welt. In traditionellen Kulturen ist das meistens eine große Familie. Ich zeige euch mal ein kleines Bild. Ich sage euch, wenn ich jetzt auswandern würde in irgendeine Stammeskultur, wäre ich der Star. Ja, und viele von euch nicht. Mit 4 Kindern bin ich da der Held. Hier in Deutschland eher nicht. Hier gucken mich die Leute eher komisch an, wenn ich mit den 4 durch die Stadt laufe. Ja? Aber in irgendeiner Stammeskultur wäre ich der Star. In unseren Kulturen sehen die Statussymbole anders aus. Ja, da brauchst du meistens einen Beruf und eine Karriere, die dir Geld, Ansehen und Status bringen. Sonst bist du meistens nicht so wichtig auf der Skala der Menschen. Aber alle Kulturen, egal ob du jetzt sagst, Kinder und eine große Familie sind total wichtig oder ob du sagst, Geld, Karriere, Beruf, Status sind besonders wichtig, alle Kulturen sind sich daran einig, dass unser Wert von den Leistungen, die wir erbringen, abhängt. Aber Jesus sagt, das funktioniert nicht. Und ich habe euch mal eine Version von diesem Vers so in meiner Version aufgeschrieben. Das sehen wir auch auf der nächsten Folie. Wer nur für sich selbst lebt, dessen Leben ist am Ende ein Totalverlust. Wer nur für sich selbst lebt, dessen Leben ist am Ende ein Totalverlust. Selbst wenn du alles gewinnst und verdienst, was es in dieser Welt zu erreichen gibt, es wird nicht reichen, um deine innere Leere zu füllen, um dir diesen Wert zu geben, nachdem du so verzweifelt suchst. Wenn ich meine Identität, meinen Wert darauf aufbaue, dass ein bestimmter Mensch mich liebt oder dass ich eine bestimmte berufliche Position erreiche und die Beziehung zerbricht oder ich verliere meinen Job, dann geht auch mein Selbstwert sofort flöten damit. Und Jesus ist total radikal. Er sagt nicht, hey, du sollst jetzt sagen, hey, früher war mir meine Karriere total wichtig oder mein Aussehen oder mein Ansehen und jetzt bin ich fromm. Jetzt gehe ich regelmäßig in die Kirche, jetzt halte ich mich an die 10 Gebote, jetzt spende ich. Er will nicht, dass wir irgendeine Leistungsidentität gegen irgendeine andere fromme Leistungsidentität tauschen. Er sagt im Endeffekt, ich möchte, dass du dein Leben, deine Sicherheit, deine Identität auf mich und auf mein Evangelium gründest. Und wisst ihr was, ich finde das so toll, dass er hier um das Evangelium willen hinzufügt. Denn seien wir ehrlich, es ist ein bisschen abstrakt, sich in seinem Kopf so dafür zu entscheiden, ich baue meinen Wert jetzt nur noch auf Gott auf, von heute an. Es ist gar nicht so leicht, diese Willensentscheidung zu treffen. Und ich glaube auch nicht, dass ein Mensch schon mal nachhaltig durch eine reine Willensentscheidung verändert worden ist. Das Einzige, was uns wirklich verändern kann, ist Liebe. Und Jesus sagt im Endeffekt, es reicht nicht, dass du mich nur als einen abstrakten Lehrer kennst, der irgendwelche Lehrmodelle aufstellt. Sondern Jesus sagt, schau dir an, was ich an diesem Kreuz für dich getan habe. Liebe ist das, was uns verändert. Er sagt, schau dir mein Leben an. Schau dir an, wie ich am Kreuz für dich gestorben bin. Schau dir an, wie liebevoll ich mit anderen Menschen umgegangen bin. Schau dir an, wie ich an diesem Kreuz meine Identität aufgegeben habe, damit du eine bekommen kannst. Und das wird dich verändern. Wenn du das zur Basis deines Lebens machst, dann wirst du einen Wert haben, dann wirst du eine Identität haben, die dir niemand mehr nehmen kann. Egal, ob du vielleicht im Ansehen anderer Leute singst, egal, ob deine berufliche Karriere zerbricht. Das ist dann nicht mehr so wichtig. Wenn du verstanden hast, dass ich dir einen Namen, eine Identität gebe, die ewig hält. Und niemand drückt das so schön aus wie C.S. Lewis in den letzten Worten seines Buches Pardon, ich bin Christ. Und ich versuche euch das sehr langsam vorzulesen. Aber ihr seht es auch da vorne. Er erfand all die unterschiedlichen Menschen, zu denen wir werden sollen. So wie ein Autor die Gestalten in einem Roman erfindet. Es ist deshalb sinnlos, ohne Christus man selbst sein zu wollen. Je mehr ich mich ihm widersetze und versuche, unabhängig zu leben, desto mehr werde ich von meinen Erbanlagen, meiner Erziehung, meiner Umgebung und meinen natürlichen Trieben beherrscht. Was ich so stolz als mein Selbst bezeichne, ist nichts als ein Tummelplatz von Ereignissen, die ich nicht selbst ausgelöst habe und denen ich nicht Einhalt gebieten kann. Was ich meine Wünsche nenne, wird einfach zu Trieben, die aus meiner physischen Natur entstehen oder durch die Gedanken anderer Menschen in mich hineingetragen oder mir sogar vom Teufel eingeflüstert werden. Erst wenn ich mich zu Christus hinwende, wenn ich mich selbst aufgebe, fange ich an, eine eigene Persönlichkeit zu besitzen. Und das sind jetzt wirklich die letzten Worte auf der letzten Seite. Gib dich selbst auf und du wirst dein wahres Selbst finden. Verlier dein Leben und du wirst es retten. Unterwirf dich dem Tod deiner Ambitionen und Lieblingswünsche an jedem einzelnen Tag und dem Tod deines ganzen Körpers am Ende. Unterwirf dich mit jeder Faser deines Wesens und du wirst ewiges Leben finden. Halte nichts zurück. Nichts, das du nicht weggegeben hast, wird dir jemals gehören. Nichts in dir, das nicht gestorben ist, wird jemals von den Toten auferstehen. Suche dich selbst und du wirst auf die Dauer nur Hass, Einsamkeit, Verzweiflung, Zorn, Auflösung und Verfall finden. Und jetzt kommt ein Satz, den kann man sich merken. Doch suche Christus und du wirst ihn finden und mit ihm alles andere als Zugabe. Wir brauchen eine neue Identität und Jesus will sie uns geben. Wenn wir nur für uns selber leben, dann wird unser Leben am Ende ein Totalverlust sein. Aber wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, dann werden wir eine Identität gewinnen, die uns niemand mehr nehmen kann. Und das Zweite, was Jesus hier anspricht, wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir auch einen neuen König. Wer sitzt auf diesem Stuhl, ist die Frage. Wem vertrauen wir denn dieses Leben an? Direkt vor dem, was wir hier gerade anschauen, haben wir gerade gelesen, hat Katrin vorgelesen, da haben ja Petrus und Jesus eine Unterhaltung miteinander. Petrus hat erst eine riesengroße Erkenntnis. Er sagt, Jesus, du bist der Messias, du bist der von Gott gesandte Retter. Und dann sagt Jesus, ja, das stimmt, da hast du recht. Das haben so viele noch nicht rausgefunden, aber du schon. Und dann sagt Jesus, ich bin aber gekommen, um diese Welt zu retten. Und Petrus denkt immer noch, ja, genau, das habe ich auch erkannt. Du wirst jetzt bald nach Jerusalem ziehen und die Römer aus dem Land schmeißen und endlich wieder unseren Staat herstellen. Und ich werde vielleicht als einer der größeren Minister dir unterstellt sein. Und Jesus sagt, ich sage euch jetzt mal, wie ich die Welt retten werde. Ich werde nach Jerusalem gehen. Petrus, ja, genau, wusste ich. An einem Kreuz sterben und tot sein. Und wahrscheinlich werdet ihr auch ziemlich hart leiden müssen, die ihr jetzt mit mir unterwegs seid. Und das werde ich tun und ich werde nach 3 Tagen auferstehen, um die Sünden der Menschen zu vergeben. Und das passt so gar nicht zu den Vorstellungen von Petrus. Petrus hat seine eigene Agenda, Petrus hat einen Plan für sein Leben. Und der passt, und Jesus' Plan passt da momentan gerade gar nicht dazu. Eigentlich wollte er die Römer aus dem Land werfen und mit Jesus zusammen herrschen. Und Jesus will sterben. Und er sagt seinen Leuten sogar, wahrscheinlich werdet ihr auch eine richtig schwere Zeit erleben. Jesus hält sich nicht an den Plan, den Petrus hat. Und das ist ein Problem, weil wir manchmal Jesus so gegenüber sitzen und ihm so ein paar Sachen auf den Tisch gelegt haben und vielleicht noch sagen, Jesus, dies und das, vielleicht nochmal zurück. Und dann gehen wir los. Und dann kommt so, du hast da was vergessen. Und ich so, wie jetzt? Komm nochmal her, sagt Jesus. Und dann setzt du dich hin. Und dann sagt Jesus, Till, du hast da noch was im Rucksack. Das brauche ich auch. Und ich so, oh, keine Ahnung. Du willst auch an Steuer, Jesus, oder? Ja. Und das ist manchmal, was manchmal schwerfällt, ne? So die Kontrolle loszulassen. Ich mag das bei mir im Auto auch nicht, ja? Also wenn, ich fahre dann lieber selber. Aber irgendwann ist wahrscheinlich der Punkt da, wo du sagst, okay. Und dann sagt Jesus, gut, jetzt darfst du losgehen. Beifahrersitz, ne? Und ich so, okay. Und wisst ihr, es ist manchmal schwer, diese Kontrolle abzugeben. Und es kommt ziemlich dann drauf an, was hier für jemand sitzt. Sitzt hier jemand, dem man vertrauen kann? Oder sitzt hier irgendjemand, dem man eigentlich nicht vertraut? Und wir wollen uns mal anschauen, wer derjenige ist, der auf diesem Stuhl sitzt und wem wir jetzt das Lenkrad unseres Lebens in die Hand gegeben haben. Man geht nicht zu einem König und sagt, also König, ich leg dir mein Schwert zu Füßen, aber nur wenn ich dies und das von dir kriege, dann gehorche ich dir. Das ist nicht Gehorsam. Das ist jemand manipulieren. Und es ist nicht so leicht zu erklären, was das jetzt eigentlich bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen, aber wir versuchen uns dem mal ein bisschen anzunähern. Der erste Gedanke, sein Kreuz auf sich nehmen, ist immer freiwillig. Jesus ruft uns zwar dazu auf, aber wir können immer selber entscheiden, ob wir das machen. Niemand ist gezwungen, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Waren Petrus und die anderen Jünger auch nicht. Es ist eine absolut freiwillige Sache. Und die Art, wie wir manchmal als Redewendung darüber sprechen, ist eigentlich falsch, ja? Wir sprechen manchmal darüber, als wenn das Kreuz auf sich nehmen so ein Schicksal wäre, dem man nicht ausweichen kann. Wir sagen zum Beispiel, also nehmen wir mal an, ein Arzt kommt zu mir und sagt mir irgendwann, Herr Küpp, wir haben Sie intensiv getestet und wir glauben, dass Sie Diabetes haben. Sie werden damit den Rest Ihres Lebens leben müssen. Und dann sage ich, hey, oh Mann, ich habe, das ist das Kreuz, das Gott mir auferlegt hat. Das muss ich jetzt tragen. Aber das stimmt nicht, weil ich mich nicht freiwillig dafür entschieden habe. Das ist ein Schicksal, das ist eine Last und es kann sein, dass Gott mir diese Bürde auferlegt. Aber es ist nicht mein Kreuz, das ich auf mich nehme. Also sein Kreuz auf sich zu nehmen, ist immer freiwillig. Und das Zweite, sein Kreuz auf sich zu nehmen, hat immer mit Liebe zu tun. Es ist kein Unfall, in den wir verwickelt werden. Für Jesus hat es bedeutet, dass er an ein Kreuz gegangen ist und dort aus Liebe für andere Menschen gestorben ist. Wir tun das nicht. Ja, wir gehen nicht nach Jerusalem. Unser Kreuz ist nicht, dass wir ein Kreuz nehmen, nach Jerusalem gehen und dort sterben. Das bedeutet es nicht. Es bedeutet für uns, dass wir uns einem Lebensstil der Liebe verpflichten. Ein Lebensstil, dass wir Gott lieben wollen und dass wir andere Menschen lieben wollen. Dass wir Menschen lieben, die ausgestoßen sind. Dass wir Menschen lieben, die nicht liebenswürdig sind. Dass wir Menschen lieben, die unsere Liebe vielleicht niemals erwidern. Ich möchte euch zwei Beispiele geben, was das bedeuten kann. Ich möchte euch von Jamie Lang erzählen. Jamie war 23 Jahre alt, eine Studentin, als sie nach Tansania flog mit $2,000 von ihren Ersparnissen. Und sie hatte sich gesagt, ich bleibe so lange mit meinem Geld dort, bis mein Geld alle ist. Ja? Und Jamie war nach wenigen Wochen so überwältigt von der Not, die ihr dort begegnet ist, dass sie anfing zu beten, dass Gott es ihr erlauben würde, dass sie einen radikalen Unterschied im Leben eines Menschen machen würde. Nach 6 Monaten traf sie ein 8 Jahre altes Mädchen, das ein Baby auf ihrem Rücken trug. Und Jamie fand heraus, dass die Mutter des Mädchens an AIDS erkrankt war und bereits zu schwach war, um sich um ihr Baby zu kümmern. Und sie fing dann an, Nahrung, Babynahrung für Junior zu kaufen, so hieß das Baby, weil er zur Zeit, als Jamie ihn kennenlernte, nur halb so viel gewogen hatte, wie ein Baby normalerweise in seinem Alter. Und Jamie fing an, sich in dieses Baby zu verlieben. Und sie hat sich irgendwie gefragt, sag mal, bist du eigentlich total verrückt? Du bist 24 Jahre alt jetzt mittlerweile, du bist weiß, du bist eine Alleinstehende, du bist eine Amerikanerin und du denkst darüber nach, ein Kind zu adoptieren. Und nebenbei wusste sie noch nicht mal, ob man überhaupt als Ausländerin in Tansania überhaupt Kinder adoptieren darf. Und wenige Zeit später fand sie heraus, dass man es nicht darf. Wie auch immer, sie war bereits 6 Monate im Land und bekam dann zumindest eine Aufenthaltsgenehmigung. Bevor Juniors Mutter an AIDS starb, kam sie zu Jamie und sagte zu ihr, ich habe gehört, wie du dich um meinen Sohn kümmerst und ich habe doch nie so eine Liebe erlebt. Ich möchte auch gerettet werden, ich möchte auch an diesen Jesus glauben. Und kurz bevor sie starb, sagte sie, ich weiß, dass mein Sohn bei dir gut aufgehoben ist. Ich weiß, dass ich ihn eines Tages im Himmel wiedersehen werde. Und Jamie hat sich dann 6 weitere Monate durch den Adoptionsprozess gekämpft und weitere 5 Monate, um ein Visum für Junior von der amerikanischen Botschaft zu bekommen. Als sie schließlich wieder zu Hause war, waren 1,5 Jahre vergangen. Und ich zeige euch mal ein Bild auf der nächsten Folie. Das ist Jamie. Junior ist mittlerweile 16 Jahre alt, total gesund und HIV-negativ. Als seine Mutter mit ihm schwanger war, nahm sie sehr spät in der Schwangerschaft eine Pille danach, um ihn abzutreiben. Aber stattdessen bekam sie vorzeitige Wehen. Und weil Junior so klein war, gab es keine Blutung während der Geburt, sodass das, was ihn eigentlich hatte töten sollten, sein Leben gerettet hat, weil er dadurch das HIV-Virus nicht bekommen hat. Jamie ist mittlerweile verheiratet, hat 2 weitere Kinder, war einige Jahre mit ihrem Mann und mit der ganzen Familie als Bibelübersetzerin in Tansania und lebt mittlerweile wieder in den USA. So kann das aussehen, wenn man darum betet, im Leben eines Menschen einen radikalen Unterschied zu machen. So kann es aussehen, wenn man überlegt, was bedeutet es, heute mein Kreuz auf mich zu nehmen. Es gibt noch jemanden, von dem ich euch erzählen möchte. Seht ihr auch ein Bild von? Ist schon ein bisschen älter. Manche von euch kennen diesen jungen Mann noch. Das ist Jona. Jona hat 6 Jahre hier in Darmstadt gelebt und studiert. Und er ist zum Glück heute nicht hier, weil er würde es nicht mögen, dass ich so über ihn spreche. Aber Jona ist für mich jemand, der täglich sein Kreuz auf sich genommen hat. Er hat gemerkt irgendwann, hey, hier in der SMD, in der Studentenorganisation, da braucht es jemand, der diese Arbeit leitet. Und dann hat er seine eigenen Ambitionen, seine eigenen Wünsche, seine eigene Freizeit zurückgestellt und hat gesagt, ja, ich diene hier, ich arbeite hier mit. Und als er da kurz bevor er damit fertig war, saß er bei mir im Büro und wir haben über unsere Jugendarbeit gesprochen und er hat gemerkt, ja, hier sind Jugendliche, die brauchen Hilfe. Die brauchen es, dass Erwachsene, dass Menschen ihr Leben in sie investieren. Und dann hat er hier fast jeden Freitag gestanden, hat gekocht, hat gebetet, hat Programme organisiert, hat sich in Jugendliche investiert, über viele, viele Jahre lang. Und ich verzichte wieder dafür auf einen Teil meiner Freizeit, auf das, was ich alles machen könnte. Man kann auch ganz anders leben als Student hier in Darmstadt. Und irgendwann hat er ein Angebot für ein Praktikum bei BMW Motorrad bekommen in München. Das war eine absolute Traumstelle für ihn. Aber zu dieser Zeit waren auch die Hochschultage. Es war eine evangelistische Veranstaltung für Studenten hier in Darmstadt. Und Jonah hat gesagt, nee, ich bleibe hier und arbeite dort mit. Dort will ich meine Zeit und meine Kraft investieren. Auch wenn sich dieses Praktikum vielleicht gut in meinem Lebenslauf macht, ich möchte hier Gott dienen. Sein Kreuz auf sich nehmen hat immer mit Liebe zu tun. Und das Dritte, sein Kreuz auf sich nehmen, wurde uns von einem gekreuzigten König befohlen. Jesus ist nicht irgendein Herrscher, dem seine Untertanen total egal sind. Wäre er nur ein König auf dem Thron, dann würden wir ihm einfach nur so gehorchen müssen, weil wir es halt müssen. Aber Jesus ist ein König, der für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist, der es gut mit uns meint. Und das bedeutet, dass wir zu ihm nicht als Verhandlungspartner kommen, sondern dass wir unser Steuerrad auf den Tisch legen und sagen, Jesus, ich weiß, dass du alles für mich gegeben hast. Und deswegen soll nicht mein Wille geschehen, sondern dein Wille. Ich weiß, dass du im Garten Gethsemane gebetet hast, Herr, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und weil du das auch für mich gebetet hast, will ich das auch sagen. Nicht mein Wille geschehe, Herr, sondern dein Wille. Was kann das jetzt im Alltag für dich bedeuten? Vielleicht ist es für dich heute dran, zum ersten Mal zu sagen, ich gebe meine alte, leistungsbezogene Identität auf. Ich gebe das auf, dass ich meinen Wert auf Karriere gründe, auf die Anerkennung durch andere Menschen. Und ich will anfangen, Jesus und seine Liebe zu mir zur Basis meines Lebens zu machen. Ich will sagen, Herr, ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und ich will dir nachfolgen. Vielleicht hast du diese Entscheidung für ein Leben mit Jesus aber auch schon getroffen. Aber du hörst heute diese Aufforderung von Jesus nochmal ganz neu. Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir. Und du merkst, dass es für dich vielleicht Zeit ist, aus dem bequemen Sessel deines Lebens auszusteigen und dich nochmal neu aufzumachen und Jesus zu folgen. Denn Jesus sagt vielleicht zu dir, es gibt noch verlorene Schafe in deiner Umgebung. Es gibt noch Menschen, die dich noch nicht kennen, die mich noch nicht kennen. In deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis, bei der Arbeit, in deiner Nachbarschaft. Und ich brauche jemand, der sie mit mir nach Hause bringt. Vielleicht sagt er auch zu dir, es gibt jeden Sonntagmorgen hier 30 bis 40 Kinder und Jugendliche und Teenies, die dringend jemanden brauchen, der sein Leben in sie investiert. Und dann ist es vielleicht für dich dran, bei Connect einzusteigen oder im Kindergottesdienst oder in der Iranerarbeit. Vielleicht sagt er zu dir, deine Gemeinde oder die Missionare, die du kennst, die brauchen einen Teil von deinem Geld. Die brauchen vielleicht ein bisschen mehr von dem Geld, das du sonst nur für dich ausgibst. Vielleicht bist du noch in der Schule und merkst, boah, ich weiß gar nicht, wo ich einen Unterschied machen kann in einem Leben von jemand anderem. Ich weiß gar nicht, wo ich mich investieren kann. Dann lade ich dich ein, zu Miriam zu kommen oder zu mir oder zu den Mitarbeitern von Connect. Wir möchten für dich gerne einen Platz finden, wo du dich investieren kannst, wo du einen Unterschied machen kannst im Leben von anderen Menschen. Dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, das ist immer freiwillig. Es hat immer mit Liebe zu tun. Und es wurde uns von einem gekreuzigten König befohlen. Jesus fordert uns auf, wenn wir seine Jünger sein wollen, zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und Jesus hat das auch schon einmal gesagt. Er hat im Garten Gethsemane gesagt, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat sein Leben aufgegeben, um dir Leben zu schenken. Er hat sein Leben aufgegeben, um dir und mir zu zeigen, dass es etwas Wertvolleres gibt als das, was wir so oft Leben nennen. Jesus macht das Versprechen, dass wir, wenn wir unser Leben um seinetwillen verlieren, unser Leben retten werden. Und wir möchten uns das jetzt im Abendmahl nochmal ganz besonders bewusst werden lassen. Jesus Christus hat sein Leben, seine Identität niedergelegt, damit wir ein Leben haben können. Er ist ein König, aber ein König, der für uns ans Kreuz ging. Und zum Abendmahl ist jeder eingeladen, der Ja zu Jesus sagt. Jeder, der sagt, Jesus soll mein Herr sein. Ich vertraue darauf, dass er am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Auf ihn und seine Liebe will ich mein Leben bauen. Vielleicht ist das für dich heute das erste Mal, dass du mit diesem Bewusstsein das Abendmahl einnimmst. Dann kann das Abendmahl deine Entscheidung sein. dass du heute zum ersten Mal zum Abendmahl kommst und sagst, ja, ich möchte diesem Jesus vertrauen. Ich möchte ihn zur Basis meines Lebens machen. Ich möchte seine Liebe zur Basis meines Lebens machen. Und jeder andere, der auch an Jesus glaubt, der ihm vertraut, der ihm nachfolgt, ist herzlich eingeladen, an diesem Abendmahl heute teilzunehmen. Ich lese uns die Worte aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14. Dort spricht Jesus: Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus das Brot, dankte dafür und brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Nehmt hin, das ist mein Leib. Dann nahm er auch einen Becher mit dem Wein, zeigte ihn den Jüngern und sagte: Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Tut es, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Ich sage euch, ich werde nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein trinken werde im Reich Gottes. Nachdem sie dann ein Loblied gesungen hatten, ging sie hinaus an den Ölberg. Ich bete jetzt gleich mit uns für Brot und Wein und dann lade ich euch ein, in kleinen Gruppen von 6 bis 10 Leuten hier an die Tische zu kommen und gemeinsam Abendmahl zu feiern. Und wenn ihr fertig seid, geht ihr einfach leise wieder zurück und dann kann die nächste Gruppe kommen. Und wer vielleicht für sich beten lassen möchte, wer sagt, ich brauche es wirklich, dass der Heilige Geist mir nochmal neu aufschließt, was Jesus an diesem Kreuz für mich getan hat. Es werden dort hinten bei der Palme an der Tür werden Beter für euch stehen, die sehr, sehr gerne euch segnen für eure Nachfolge. Vielleicht gibt es auch ein anderes Anliegen, das ihr habt, für das ihr Kraft braucht, für das ihr Trost braucht, für das ihr beten lassen möchtet, dann geht nach hinten. Dort werden Leute stehen, die sehr, sehr gerne für euch beten. Lasst uns aufstehen und gemeinsam für Brot und Kelch danken.